Heute-Journal mit Gundula Gause und Bettina Schausten.
Guten Abend. Es ist eine Woche der Turbodiplomatie, um Russland zum Einlenken zu bewegen. Die Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine lässt den amerikanischen Außenminister von einer Krise mit globalen Folgen warnen. Antony Blinken bemühte sich heute in Berlin um den Schulterschluss mit den Europäern, bevor er morgen in Genf seinen russischen Amtskollegen Lavrov treffen wird. Was kann dabei herauskommen? Dazu gleich mehr in einem Interview, das wir mit Blinken führen konnten. Über seine diplomatische Mission berichtet zunächst Andreas Künast.
Es bringt an diesem Morgen jeder der westlichen Diplomaten ein Problem mit nach Berlin, das er gestern Abend noch nicht hatte. Das Problem des US-Außenministers heißt heute Joe Biden. Der US-Präsident hat letzte Nacht für Verwirrung gesorgt, weil er so klang, als hätte nur ein großer Angriff Russlands große Konsequenzen, als sei ein kleiner Angriff vielleicht hinnehmbar. Es ist eine Sache, wenn es sich um ein geringfügiges Eindringen Russlands in die Ukraine handelt, aber wenn die Russen tatsächlich alles tun, wozu sie in der Lage sind, dann wird das für Russland eine Katastrophe. Als Minister Blinken im Auswärtigen Amt ankommt, wird es noch 8 Stunden dauern, bis sein Präsident sich persönlich korrigiert. Bidens Formulierung hat die Verbündeten geschockt und die Botschaft, die von Berlin ausgehen soll, schon vor dem Senden geschwächt. Die USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien Seite an Seite für die Souveränität der Ukraine. Gegen jedes Eindringen, geringfügig oder nicht. Zum Beispiel die Behauptung, die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine durch die USA, durch europäische Länder oder die NATO könnte ein Grund für Russlands Aktionen sein. Das stellt die Welt auf den Kopf. Auch die deutsche Außenministerin hat ein Problem. Baerbock muss neben Blinken der Staatsanwaltschaft Kooperation zusagen, die wegen Bonuszahlungen im grünen Bundesvorstand ermittelt. Erst die zweite Journalistenfrage betrifft Nord Stream 2. Baerbock kann auf die neue Tonlage von Bundeskanzler Scholz verweisen.
Dass, wenn es zu einer weiteren Eskalation kommen sollte, alle Maßnahmen auf dem Tisch liegen. Und daran hat sich logischerweise in den letzten 24 Stunden nichts verändert.
Dass Deutschland vor 48 Stunden Nord Stream 2 auf den Tisch gelegt hat, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Blinken mitnimmt aus Berlin. Das Problem, das Bundeskanzler Scholz jetzt hat, heißt SPD. Ein Teil seiner Partei lehnt Sanktionen gegen Russland ab und gegen Nord Stream 2 erst recht. Am Nachmittag beim virtuellen Neujahrsempfang des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft sind das einzige Land, das eine der mächtigsten SPD-Frauen kritisiert, die USA.
Mecklenburg-Vorpommern hat sich immer hinter den Bau der Ostsee-Pipeline gestellt. Und ich bin sehr dankbar, dass auch der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft immer klar Positionen bezogen hat. Insbesondere auch dann, wenn aus den USA versucht wurde, das Projekt mit Sanktionen und Sanktionsdrohungen zu stoppen.
Die USA legen heute neue Luftbildaufnahmen vor, die russische Truppen 13 Kilometer vor der ukrainischen Grenze zeigen sollen. Außenminister Blinken hat in Berlin Unterstützung gefunden für sein Gespräch morgen mit Lavrov. Aber auch neue Probleme.
Nach den Gesprächen in Berlin und vor dem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen morgen in Genf begrüße ich jetzt den amerikanischen Außenminister Antony Blinken. Good evening, Mr. Secretary.
Good evening. Great to be with you.
Guten Abend und schön, dass ich da bin.
Zuallererst, wie groß schätzen Sie die Gefahr eines russischen Einmarschs in die Ukraine heute Abend ein?
Es ist ein reales Risiko und es ist ein hohes Risiko. Russland hat an der Grenze zu Ukraine signifikante Zahlen an Soldaten zusammengezogen, 100.000 Soldaten und nicht nur in der Ukraine, sondern unlängst sind auch Soldaten nach Belarus geschickt worden. Das ist also ein echtes Risiko und es ist nicht nur die Tatsache, dass dort Truppen zusammengezogen worden sind, sondern auch unglücklicherweise, weil Russland das 2014 schon einmal gemacht hat, als die Krim annektiert wurde und als die Kräfte in den Osten der Ukraine entsandt worden sind. Das heißt, wir müssen uns dort im Augenblick sehr stark darauf konzentrieren und gleichzeitig ist es ehrlicherweise so, dass nur Präsident Putin Ihnen wirklich sagen kann, was Russland vorhat.
Sie treffen nun seinen Außenminister Sergei Lavrov morgen in Genf auf neutralem Boden. Was ist Ihre Hauptbotschaft an Lavrov?
Meine Hauptbotschaft ist, dass wir, und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch Europa, die NATO und die EU, die G7-Länder, alle, die sehr, sehr eng miteinander koordiniert und kommuniziert haben, dass wir alle eigentlich zwei verschiedene Wege aus dieser Wege heraus sehen und vorschlagen, die von Russland ja herbeigeführt worden ist. Und der eine Weg führt über Diplomatie und Dialog, wo wir gemeinsam versuchen, die Bedenken anzusprechen, die wir alle teilen über die Sicherheit in Europa. Und der andere Weg, wenn Russland den wählen sollte, besteht in einer Konfrontation mit entsprechenden Konsequenzen, massiven Konsequenzen für Russland hinsichtlich der Reaktionen unserer Länder. Und ich werde den Außenminister Lavrov sehen, aber ich war auch in Kiew, jetzt war ich in Berlin, wo ich auch nicht nur mit unseren deutschen Partnern mich zusammensetzen konnte, sondern auch mit den anderen Partnern Frankreich und Großbritannien.
Konsequenzen, sagen Sie. Präsident Biden hat gestern zunächst gesagt, dass es bei einem kleineren Eindringen Russlands in die Ukraine nur zu begrenzten Reaktionen der NATO käme. Er hat das jetzt korrigiert, aber zur Klarstellung, wo ist die amerikanische rote Linie?
Es ist nicht so sehr eine Frage einer roten Linie. Und wenn wir über Konsequenzen reden, dann sind das übrigens nicht nur die Vereinigten Staaten, die diese ankündigen. Wir haben entsprechende Ankündigungen auch von den G7. Das sind also die führenden demokratischen Wirtschaftsräume der Welt, aber auch der EU und der NATO, dass das neben droht, nämlich massive Konsequenzen, falls Russland gegen Ukraine vorgeht. Und wenn ein russischer Soldat über die Grenze in die Ukraine eindringt, dann haben wir es mit einem wirklich profunden Problem zu tun, denn das ist ein ganz klarer Angriff auf die Ukraine, ob das sich nun um einen oder um 1000 Soldaten handelt. Was der Präsident jedoch gestern meinte, war, dass er sich auf Szenarien bezogen hat, die eben nicht so weit gehen, dass russische Kräfte in die Ukraine einmarschieren. Das könnte sehr ähnliche Auswirkungen haben, wie Russland da vorgehen wollen könnte, wie beispielsweise, wenn es darum geht, einen Staatsstreich herbeizuführen, der die Regierung beiseite fegt, mithilfe hybrider Methoden oder mit anderen Sondereinsätzen, die nicht so einfach erkennbar sind. Aber was wir in enger Koordination schon seit vielen Wochen bearbeiten, besteht darin, dass wir sicherstellen wollen, dass für alle diese Szenarien, für alle diese Aktivitäten dann auch Russland eben im Falle neuer Aggression gegen die Ukraine, dass wir alle gemeinsam, die Vereinigten Staaten und Europa, wir koordiniert sind und dass wir einen Plan haben, wie wir effektiv mit diesen Szenarien
umgehen. Also für alle diese Szenarien höre ich daraus. Werden Sie Lavrov in irgendeiner Form Sicherheitsgarantien geben, Versprechen geben und Russland damit entgegenkommen?
Wir haben bereits ein Entgegenkommen gezeigt, nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern schon über viele Jahre hinweg, und zwar durchgängig. Wir haben immer wieder betont, dass wir Russland gegenüber offen sind und mit Russland auch zusammenarbeiten wollen. Denn Russland konzentriert seine Energien, seine Ressourcen, seine Talente. Nicht wahr? Das ist eine großartige Nation und wir müssen in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Es geht hier um nur all unsere Bürger. Ob wir über den Klimawandel sprechen, über Covid, die Auswirkungen neuer Technologien, in all diesen Bereichen würden wir wirklich gerne mit Russland zusammenarbeiten. Und über viele Jahre hinweg hat die NATO die Hand ausgestreckt, um eben transparente und positive Beziehungen zu knüpfen. Unglücklicherweise sind wir immer wieder zurückgewiesen. Und tatsächlich ist es so, dass das in den vergangenen Jahren so war, dass nicht die NATO das Problem war, denn wir sind ein Verteidigungsbündnis, was transparent ist und freiwillig in der Mitgliedsstruktur, sondern dass Russland eben die Ukraine angegriffen hat, Georgien angegriffen hat, dass es dort militärische Kräfte in Moldau gibt. Und Russland hat deswegen eine große Herausforderung für die europäische Sicherheit dargestellt. Und wir würden gerne eine stabile und vorhersagbare Beziehung mit Russland entwickeln. Und Präsident Biden hat das auch Präsident Putin direkt mitgeteilt. Und es gibt Bereiche, wo wir zusammenarbeiten können, aber es hängt auch sehr davon ab, was Russland tut oder lässt.
Was erwarten Sie in diesem Prozess nun von den Europäern? Was von Deutschland konkret gefragt? Sollte auch Deutschland Waffen liefern an die Ukraine?
Jedes Land trifft die eigenen Entscheidungen darüber, wie Partnerländern wie der Ukraine Hilfe angeboten wird. Im Falle der Vereinigten Staaten haben wir defensives Militärmaterial schon seit Jahren an die Ukraine geliefert und werden das auch weiterhin tun. Aber es zeigt auch noch einmal sehr deutlich, welche ja fast schon Ironie in dieser Situation liegt. Denken Sie mal drüber nach. Die Aktivitäten Russlands waren es, die im Laufe der Jahre eigentlich dazu geführt haben, was Putin eigentlich immer vermeiden wollte. Bevor Russland die Krim annektiert hat und im Jahr 2014 in die Ostukraine einmarschiert ist, war die Zustimmung zur NATO in der Ukraine bei 25%. Jetzt liegt sie bei 60%. Die NATO hat ihre Ostgrenzen erst als Ergebnis der russischen Aggression verstärkt. Und bei der Frage des Defensivmaterials, das an die Ukraine geliefert wird, das ist erst nach 2014 geschehen, als Reaktion und Antwort auf die russische Aggression, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Die verschiedenen Länder helfen der Ukraine auf verschiedene Arten und Weisen.
Sie akzeptieren aber, dass Deutschland auf seine Geschichte verweist und keine Waffen liefert.
Ich sag's noch einmal, das sind souveräne Entscheidungen, die unsere Verbündeten und Partner selber treffen, wie sie Unterstützung anbieten wollen. Aber was ganz klar ist, ist Folgendes. Wir sind tatsächlich so eng wie nur möglich verzahnt bei der Koordination und bei der Zusammenarbeit, wenn es um die Herausforderung von Russland gegenüber der Ukraine geht. Und ich kann mich in meiner eigenen Lebenserfahrung nicht daran erinnern, dass wir engere Konsultationen zu größeren oder wichtigeren Punkten gehabt hätten, was unsere gemeinsame Sicherheit angeht. In diesem Punkt könnten wir nicht enger zusammenarbeiten.
Sie haben gerade mit Bundeskanzler Scholz gesprochen, der die Pipeline Nord Stream 2 als ein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet hat. Haben Sie ihm das ausgeredet?
Well, first of all, it was both an honor and a pleasure.
Zunächst einmal war es mir eine Ehre und auch eine Freude, Zeit mit dem Kanzler verbringen zu dürfen. Wir haben sehr produktive und sehr durchdachte Gespräche zu ganz vielen verschiedenen Themen gehabt und haben uns über vieles ausgetauscht. Aber was wir auch wissen, ist, dass wenn es um die Herausforderungen unserer Zeit geht und wie wir damit umgehen, nämlich in einer Partnerschaft, in einem Bündnis und in den multilateralen Organisationen, dann sind Deutschland und die USA wirklich voll miteinander in der gleichen Richtung ausgerichtet. Und in den Vereinigten Staaten wissen wir, dass wir keinen besseren Partner als Deutschland haben könnten. Und bei der Nord Stream 2 Pipeline, da sind unsere Ansichten schon seit langem bekannt. Und wir sind gegen die Inbetriebnahme dieser Pipeline. Aber ich habe den Kanzler auch erst unlängst, vor ein paar Tagen erst, gehört, dass im Falle einer russischen Aggression gegen die Ukraine es schwerwiegende Kosten zu tragen gäbe und dass alles auf dem Tisch ist und verhandelbar ist. Und natürlich haben die Vereinigten Staaten und Deutschland im letzten Sommer, als noch Kanzlerin Merkel im Amt war, sich darauf geeinigt, welche gemeinsamen Strategien wir für die Energiesicherheit und auch die Energiesicherheit der Ukraine verfolgen wollen. Aber wir haben uns auch verpflichtet, dass Energielieferungen von Russland nicht als Waffe verwendet werden sollen und dürfen. Und ich weiß, dass der Kanzler auch diese Verpflichtung noch einmal bekräftigt hat.
Mr. Secretary, wo stehen wir morgen Abend nach Ihrem Gespräch mit Lavrov im besten Fall? Was kann es bewirken?
Wissen Sie, ich erwarte jetzt erst einmal noch keine großen Durchbrüche. Aber wir haben in der jüngeren Vergangenheit viele intensive Gespräche gehabt mit Russland in unserem strategischen Stabilitätsdialog zwischen den USA und Russland direkt, dann im NATO-Russland-Rat und dann auch beispielsweise im Rahmen der OECD. Und jetzt haben wir die Gelegenheit gehabt, darüber nachzudenken, was wir dort gehört haben. Und ich glaube auch, das russisch-diplomatische Team hat eine Gelegenheit gehabt, sich mit Präsident Putin zu beraten. Wir haben die Gelegenheit gehabt, uns zu beraten, auch unter den Verbündeten und Partnern. Und das ist jetzt ein wichtiger Augenblick, um erst einmal eine Bestandsaufnahme mit auch Außenminister Lavrov zu erheben, um zu sehen, welche Schlüsse Russland aus diesen diplomatischen Gesprächen zieht. Und dass wir dann auch Russland ganz klar aufzeigen, was unsere Positionen sind und die Positionen unserer Verbündeten und Partner. Denn wir sprechen mit einer Stimme und um auch herauszufinden, ob wir weiterhin den diplomatischen Pfad zur Lösung dieser Krise beschreiten können, das ist die Frage. Und wir werden morgen hoffentlich dann mehr darüber wissen und wir werden auch herausfinden, ob Russland wirklich ein Interesse daran hat, diese Differenzen durch den Dialog und diplomatisch zu lösen oder nicht. In jedem Falle sind wir bereit und wir sind gemeinsam unterwegs.
Der amerikanische Außenminister im ZDF heute Journal, herzlichen Dank. Dankeschön, Mr. Secretary, nach Berlin.
Thank you.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet und in den Nachrichten schauen wir nun zunächst auf die Corona-Lage. Gundula Gause.
Nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach wird es Mitte Februar wahrscheinlich täglich mehrere hunderttausend Corona-Infektionen geben. Im ZDF sprach er zudem von einer hohen Dunkelziffer und warnte vor neuen Belastungen für die Krankenhäuser. Das RKI registrierte aktuell 133.536 neue Fälle innerhalb eines Tages, 52.119 mehr als vor einer Woche. 234 Todesfälle kamen hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 638,8. Österreich führt als erstes EU-Land ab Februar eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus ein. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das Kontrollen ab Mitte März und Geldstrafen für Impfverweigerer vorsieht. Zugleich sind finanzielle Anreize für Impfungen geplant. Geimpfte können Gutscheine im Wert von 500 Euro gewinnen. Gemeinden sollen für hohe Impfquoten zusätzliche Finanzhilfen erhalten. Die AfD-Fraktion hat Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen die neuen Corona-Regeln im Bundestag eingereicht. Die neue 2G-Plus-Regel im Bundestag müsse sofort aufgehoben werden, damit jeder Abgeordnete unabhängig von seinem Impfstatus diskriminierungsfrei seine Aufgaben im Parlament wahrnehmen könne. Israel und Deutschland haben die Annahme einer gemeinsamen Resolution gegen die Leugnung des Holocaust durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen begrüßt. Außenministerin Baerbock und ihr israelischer Amtskollege Lapid erklärten zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, sie seien sehr besorgt über die dramatische Zunahme von Leugnung und Verfälschung des Holocaust. Bei der Wannsee-Konferenz heute, vor 80 Jahren, beschlossen Vertreter von NS-Führung und Verwaltung die systematische Ermordung der Juden in Europa. 5 Tage nach dem Vulkanausbruch vor Tonga haben erste Hilfsflüge den Inselstaat im Pazifik erreicht. Militärmaschinen aus Australien und Neuseeland haben Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Kommunikationsausrüstung und andere Versorgungsgüter auf die Inseln gebracht, ohne Kontakt zu den Einwohnern, um zu verhindern, dass das Coronavirus nach Tonga eingeschleppt wird. Morgen wird zudem ein Containerschiff mit 250.000 Litern Trinkwasser erwartet, geschickt von Neuseeland.
Es ist ein vernichtendes Urteil, das das Münchner Missbrauchsgutachten der katholischen Diözese München und Freising ausstellt. 1893 Seiten Systemversagen und Schuld, die Würdenträger in den letzten Jahrzehnten auf sich luden. Hinweise auf fast 500 Opfer sexualisierter Gewalt und ein System, das die Täter schützte und nicht die Opfer. Kardinal Marx, Kardinal Wetter, es sind die prominentesten Namen. Auch Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt, muss sich Vertuschung vorwerfen lassen. Das Gutachten, das heute veröffentlicht wurde, ist ein Protokoll der Kaltherzigkeit. Barbara Lug berichtet.
Es ist die Geschichte eines beispiellosen Versagens. Es geht um Schuld, um Versäumnisse, um Verrat, darum, dass Kirche schon lange verloren hat, was sie im Kern sein soll. Richard Kick, selbst Missbrauchsopfer und im betroffenen Beirat des Erzbistums München, hat dieser Tag ins Mark getroffen.
Im Blick sollte der Mensch stehen, der Mensch als Person. Und das ist jahrzehntelang nicht der Fall gewesen, sondern es war die Macht dieser Herren.
Und die stehen im Fokus der Juristen heute. Kardinal Wetter, Kardinal Marx und der emeritierte Papst und frühere Münchner Erzbischof Josef Ratzinger. Sie schützten ihre Institution anstatt der Opfer.
In insgesamt 4 Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist.
Sein Fall steht im Zentrum. Priester Peter H. werden besonders viele Missbrauchstaten zugeschrieben. Zunächst als Kaplan in Essen in den 70ern. Als es passiert, ist Wilfried Fesselmann 11 Jahre, Messdiener. Heute spricht er über das Grauen.
Dann hat er mir irgendwas Alkoholisches zu trinken gegeben. Und ja, dann hat er sich ausgezogen. Ich musste mich ausziehen. Ja, und am Ende musste ich ihn dann halt oral befriedigen.
Doch statt den pädophilen Priester zu entlasten, wird er nach München versetzt. Josef Ratzinger ist dort zu der Zeit Erzbischof. Peter H. missbraucht weiter. Ratzinger erklärt nun, er sei in der entscheidenden Sitzung um Peter H. nicht dabei gewesen.
Ich formuliere zurückhaltend, wir halten die Angabe des Papstes Benedikt, er sei in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, als wenig glaubwürdig.
Eine Bilanz des Schreckens nennen die Juristen ihre Erkenntnisse heute. Von historischer Zäsur ist die Rede. Wird dieses Gutachten ein Katapult für Veränderung sein?
Das Problem ist die mangelnde Rezeption auf der Ebene von Papst und Bischöfen. Ich gehe davon aus, dass viele Katholikinnen und Katholiken, die ihren Glauben in der Moderne leben wollen, anders denken, tatsächlich jetzt sich stärker verselbstständigen.
Am Ende tritt Kardinal Marx noch vor die Kamera mit einem Versprechen.
Zur Aufarbeitung und zum weiteren Weg gehört die Orientierung an den Opfern des Missbrauchs, die Aufarbeitung von falschen Machtstrukturen und Haltungen.
Und dann tritt der Erzbischof ab. Wie lange er sein Amt noch innehat, wer weiß.
Im Studio unser ZDF-Kirchenexperte Jürgen Erbacher. Schönen guten Abend, Jürgen. Das Gutachten bestätigt, macht die Abgründe fast noch tiefer, die man aber im Grunde ja auch schon kennt. Was sind jetzt die Konsequenzen? Wann geht es sozusagen wirklich auch an die Strukturen?
Gut, als erste Konsequenz müssten jetzt diejenigen, denen hier Fehlverhalten nachgewiesen wird, die Verantwortung übernehmen, bis hin vielleicht auch zum Rücktritt. Das lindert zwar nicht das Leid der Betroffenen, aber es wäre ein klares Signal, dass ihr Schicksal ernst genommen wird. Und es geht dann ganz klar darum, die systemischen Ursachen, die Missbrauch und Vertuschung begünstigt haben, anzugehen und abzustellen. Das heißt, Reformen müssen her. Das ist das Stichwort Gewaltenteilung, Machtkontrolle. Es geht aber auch um Reformen im Bereich der Theologie, zum Beispiel bei der Sexualmoral. Kardinal Marx hat heute in dem kurzen Statement ja gesagt, für ihn gehört Aufarbeitung ganz klar mit Reform der Kirche zusammen.
Aber daran hapert es natürlich. Und müsste nicht für solche Reformen auch ein Signal jetzt aus dem Vatikan kommen?
Ja, ganz klar bräuchte es klare Signale, Rückendeckung aus dem Vatikan für Reformen. In der ganzen Welt wird in den lokalen Kirchen über genau die Reformen diskutiert, über die auch hier in Deutschland diskutiert wird. Der Papst agiert allerdings zögerlich. Er lässt sich aus meiner Sicht von einer kleinen, aber lauten konservativen Gruppe sehr beeindrucken. Und dann entsteht der Eindruck, als würde nichts passieren. Im Vatikan hat man heute übrigens gesagt, man wird das Gutachten sehr genau studieren. Und auch der Sekretär von Benedikt hat gesagt, wir werden es uns anschauen. Die Betroffenen warten jetzt natürlich auf eine Antwort von ihm. Würde er schweigen, wäre das genau die Fortsetzung dessen, was die Kirche über Jahrzehnte gemacht hat, dieses Verhalten. Das heißt, jetzt ist ein Signal von Benedikt auch gefordert.
Dankeschön, Jürgen Erbacher, für die Einschätzung. Ja, und im Heute-Journal Update vertiefen wir die Frage nach den Konsequenzen weiter. Christopher Wehrmann spricht mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der der Kirche kalten Pragmatismus vorwirft, die Betroffenen seien konsequent nicht wahrgenommen worden. Jetzt nochmal Nachrichten. Gundula Gause.
Bundeswirtschaftsminister Habeck, auch für Klimaschutz zuständig, will mit Besuchen in allen Bundesländern den Ausbau der Windkraft in Deutschland voranbringen. In Bayern sind da die sehr strengen Abstandsregeln für Windräder Thema. Ministerpräsident Söder sagte Kompromissbereitschaft zu. Minister Habeck forderte so wörtlich ökologischen Patriotismus ein. Mehr Anstrengungen beim Ausbau des Ökostroms mahnen nicht nur die Ampelparteien an, sondern auch Behörden und Verbände. Die Energiewende bleibt eine Mammutaufgabe, Stefanie Barrett, für Wirtschaft und Gesellschaft.
Ja, und wenn die ehrgeizigen Ziele erreicht werden sollen, dann müssen vor allem alle Bundesländer ins Boot, sonst scheitert der komplette Ausbau erneuerbarer Energien. Fakt ist, 2021 wurden fast 3/4 der neu installierten Leistung durch Windkraft von Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gestemmt. Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen trugen dagegen im vergangenen Jahr zusammen nur 7,4% zum Ausbau der Windkraft bei. Mehr Tempo fordert nun der Bundesverband Windenergie. Insgesamt sei eine Verdreifachung des Ausbaus nötig. Dass zähe Genehmigungsverfahren beschleunigt werden sollen, ist hinlänglich bekannt, doch auch Transportverfahren Transportbedingungen für Bauteile müssten verbessert werden, so der Verband, zudem genügend Fachkräfte für Bau und Inbetriebnahme verfügbar sein. Und nicht zuletzt ausreichend ausgewiesene Flächen, und zwar in jedem Bundesland. Doch all das bedarf auch der Akzeptanz vor Ort. Das ist den Windmüllern schon klar, denn jedes Windrad hat mindestens einen Gegner und auch der sollte überzeugt und ins Boot geholt werden.
Eine von vielen Herausforderungen. Vielen Dank, Stefanie Barrett. Zum Sport. Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist als 11. von ursprünglich 12 deutschen Startern bei den Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Der 38-jährige Augsburger unterlag dem Spanier Bautista Agut glatt in 3 Sätzen. Die deutschen Hoffnungen ruhen damit komplett auf Olympiasieger Alexander Zverev. Die Corona-geplagte deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Hauptrundenspiel bei der Europameisterschaft verloren. 23-29 gegen Titelverteidiger Spanien. 11 positiv getestete Spieler fallen aktuell in Bratislava aus. Trotzdem war die Partie zunächst sehr eng. Viele deutsche Angriffe scheiterten am starken Torhüter Spaniens. Es gibt aber noch Chancen auf das EM-Halbfinale morgen im nächsten Hauptrundenspiel gegen Norwegen, live im ZDF ab 20.15 Uhr.
Ich hatte ein wunderschönes Leben, hat Hardy Krüger oft gesagt. Und die Geschichte vom kleinen Eberhard aus Berlin erzählt, der die Kindheit in Nazi-Deutschland hinter sich ließ und nach Hollywood kam. Ein Weltstar auf der Leinwand war er, der den Deutschen später die Welt erklärte und eine Verantwortung spürte, die Lehren aus der Geschichte, aus seiner Geschichte weiterzugeben. 93 wurde er, Kai-Felix Jochens erinnert an Hardy Krüger.
Ein Schauspieler muss nicht der sein, den er darstellt. Hardy Krüger, vor allem bekannt als Sunny Boy und Weltenbummler, wollte als Kind Gauleiter von Moskau werden.
Auf Mutterns Klavier stand eine Hitlerbüste. Und als ich in die Schule kam, hing Hitler an der Wand. Und zwangsläufig war ich der Meinung, das ist also Halbgott.
Krügers Eltern überzeugte Nazis. Mit 13 schicken sie ihren Sohn auf ein NS-Elite-Internat. 1943 die erste Rolle in einem Propagandafilm.
Stellt euch das vor! 1000 Flugzeuge in der Luft, 1000 Bordkanonen und alle schießen sie aus unseren Kanzeln!
Es ist der Kontakt hinter den Kulissen, der Krüger damals nach eigenen Angaben läutert.
Dann bin ich dem Hans Sönke, einem wunderbaren Mann und einem großen Uferstar, begegnet. Und der hat mir gesagt, dein Halbgott ist ein Verbrecher.
Gegen Kriegsende muss Krüger an die Front und verweigert dort den Schießbefehl eines Vorgesetzten.
Und dann wollte er mich erschießen, aber dazu ist er nicht mehr gekommen. Ich habe ihn erschossen.
Krüger wird zum Tode verurteilt, aber von einem SS-Offizier begnadigt, der ihn noch an der Front braucht. Zeit seines Lebens verfolgt ihn der Nationalsozialismus. Selbst der Durchbruch im internationalen Filmgeschäft hat damit zu tun.
Und dann war das damals dann nicht immer ein positives Schicksal, als Deutsche, blonde Deutsche im amerikanischen Film für Offiziere und solche Sachen gebraucht zu werden. Ich kam in Amerika als Deutscher gar nicht in Frage. Ich durfte Mexikaner spielen, nicht?
Es kommen aber auch andere Rollen, etwa im französischen Drama Sonntage mit Sibyl, das einen Oscar gewinnt. Oder im Großwildfilm Hattari, der den Deutschen in den 60ern das Fernweh in die Wohnzimmer bringt. Krüger schreibt Bücher und setzt sich bis ins hohe Alter gegen Rechtsextremismus ein, spricht mit Schulklassen über seine Erfahrungen im Dritten Reich. Gemeinsam gegen rechte Gewalt ist eines der späten Projekte zusammen mit Dieter Hallervorden.
Ich kann diesem liebenswerten Menschen nur wünschen, möge es für ihn hinterm Horizont weitergehen. Tschüss.
Hardy Krüger, Sunny Boy, Weltenbummler, Filmstar und couragierter Mahner, wurde 93 Jahre alt.
Heute Nacht gegen 1.15 Uhr gibt es mehr zu Hardy Krügers Leben bei ZDF History, eine deutsche Legende, auch in der ZDF Mediathek.
Und davor also unser Heute-Journal-Update gegen 0.45 Uhr mit Christopher Wehrmann.
Ja, morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle Christian Sievers. Tschüss.
Tschüss.
Du bist hier.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Kaltluft war heute vorherrschend in Deutschland. Das sieht man an dieser streuselkuchenartigen Bewölkung, die eingeflossen ist von Nordwesten her. Das reinste Aprilwetter mit Graupelschauern, Schnee- und Regenschauern und sogar Gewittern im Osten Deutschlands. Ja, und diese kompakten Wolken, die legen sich nun allmählich an die Alpen und da wird es in der Nacht weiter schneien. Aber wie geht's weiter? Die Kaltluft wird allmählich nach Osten hin abgedrängt und sie wird etwas milder, so geht der Schnee wieder in Regen über. In der Nacht also im Süden anhaltende Schneefälle, weiterhin ansonsten hier und da Schneeschauer im Osten. Da klart es auf und generell nicht nur durch Schnee müssen Sie mit Glätte rechnen, sondern auch durch überfrierende Nässe. Denn es wird eisig kalt mit zum Beispiel minus 5 Grad im Osten Deutschlands, minus 6 an den Alpen, minus 7 im Vogtland. Einzig frostfrei im Nordwesten mit plus 2 Grad. Morgen im Tagesverlauf etwas Schneefall noch im Südosten Deutschlands und dann wieder Regen im Nordwesten und in den Mittelgebirgen. Da können auch Schneeflocken dabei sein. Ganz im Osten, da gibt es viel Sonnenschein. Das bei höchsten Temperaturen von minus 3 Grad an den Alpen. Hier also Dauerfrost und plus 8 Grad im Nordwesten. Am Samstag kommt viel Schnee auf an den Alpen. Hier stauen sich die Wolken. Ansonsten wird es trockener nach Westen hin bei 0 bis 8 Grad. Und auch die nächsten Tage werden deutlich trockener ausfallen. Damit einen schönen Abend.